kann man nicht mehr dazu sagen, außer dass ich hier. Wir schauen uns, wie mit der Zeit läuft. So eine allgemeine Überlegung formulieren möchte, ist das ein bisschen situiert. Die Frage ist, wie wird man zum Philosophen? Das ist das, was ihn antreibt. Und er versteht diese Frage nicht wie die Frage, wie wird man zum Arzt, wie wird man zum Ingenieur und wie wird man zum Bauer und so weiter und so fort. Er sieht in der Entscheidung, ein Philosoph zu werden, und wir werden dann sehen, im zweiten Vortrag, mit der Kunst verläuft es genauso. Das heißt, die Entscheidung, ein Philosoph zu werden oder die Entscheidung, ein Künstler zu werden. Das sind die sozusagen entscheidenden Entscheidungen. Und angesichts der dritten Entscheidung war er unsicher, aber eigentlich hat er gemeint, ein Krieger zu sein. Ja, das ist eine dritte Entscheidung der gleichen Art, sozusagen einen Krieg anzufangen. Einen Krieg anzufangen, aber darüber werden wir nicht sprechen. Ein Philosoph zu werden, das heißt, ein philosophischer Diskurs anfangen. Oder ein Künstler zu werden, das heißt, seine eigene Kunst zu machen, künstlerisch in der Welt auseinanderzusetzen. Worin liegt der Unterschied zu anderen Berufen? Der Unterschied liegt für Heidegger darin, dass die anderen Berufe sind partikular und sie befinden sich in der Welt und unterliegen schon existierenden Charakterisierungen. Also der Arzt beschäftigt sich mit dem menschlichen Körper, aber ihm wird schon vorgegeben, was der Mensch ist und was der Körper ist. Und dann einige beschäftigen sich mit Lungen und andere beschäftigen sich mit dem und dem. Das heißt, es kommt zu einer Spezialisierung. Und diese Spezialisierung unterliegt einem gewissen metaphysischen Raster. Das heißt, unsere allgemeinen Vorstellungen, was ist Natur und was ist Kunst und was ist ein Tier und was ist ein Mensch und weiter. Der Philosoph und der Künstler beschäftigen sich mit dem Ganzen. Ich möchte eine nächste Veranstaltung zu dieser Zeit machen über die Phänomenologie, dann werden einige Zusammenhänge klar. Ich beschäftige mich mit dem Ganzen. Wenn ich mit dem Ganzen mich beschäftige, ganz am Anfang, oder wie Heidegger sagen würde, vor dem Anfang. Es ist vor dem Anfang der Philosophie, vor dem Anfang der Beschäftigung mit dem Ganzen, muss man zwei Fragen stellen, die tief miteinander verbunden sind. Eine Frage ist, wie ist es überhaupt möglich für einen Menschen, sich mit dem Ganzen zu beschäftigen? Ist der Mensch ein Wesen, dem das Ganze sich präsentiert und erschließt? Soll es überhaupt sinnvoll sein? Und das Zweite ist, wie sozusagen, wie kommt man zu dieser Entscheidung, sich mit dem Ganzen zu beschäftigen? Das heißt, was passiert, bevor man überhaupt einen philosophischen Diskurs initiiert? Und dann sagt Heidegger später, ich formuliere das so, dass es selbstverständlich ist, oder ich versuche das verständlich zu machen, aber im Grunde es taucht immer wieder als Hauptfrage seiner Philosophie in sehr chiffrierter Form. Und er meinte, dass sozusagen diese Frage ist die, die von Plato, Sokrates und Plato übersehen. Und dann von allen anderen auch, vor allem meinte sein Lehrer Husserl. Was wurde übersehen nach seiner Meinung? Plato beschreibt die Entscheidung zu philosophieren als individuelle Entscheidung des Philosophen. Ja, zum Beispiel in diesem platonischen Mythos der Hölle. Ja? Man sitzt in der Hölle, alle sitzen in der Hölle. Dann plötzlich einer aufsteht und zur Sonne geht. Andere bleiben sitzen. Oder das Gleiche mit dem Künstler. Ja. Das heißt, er will das Ganze und andere wollen das Ganze nicht. Ja. Es ist so etwas wie eine Willensentscheidung vorausgesetzt. Er ist aufgesprungen und gegangen. Er hat einen Entschluss gefasst. Und diese Figur ist Heidegger unheimlich. Und zwar nicht nur aus psychologischen, sondern systematischen Gründen. Der Philosoph will doch die Wahrheit zeigen. Ja? Die Wahrheit zu zeigen, bedeutet aber die eigene Subjektivität zurückzunehmen. Ja? Wenn ich etwas Wahres sagen will, dann sozusagen gebe ich mir nicht der Betrachtung. Ja? Ich beginne nicht zu agieren, sondern interessenlos betrachten. Ja? Ich beginne sozusagen nicht zurückzunehmen und die Sache objektiv, eben philosophisch, ja, objektiv neutral zu analysieren. Okay, das kann man so sagen. Und das kann man so tun. Und Plato sagt, dass diese Kontemplation, philosophische Kontemplation, ist die schönste Sache der Welt. Er macht eine unglaubliche Werbung für die Vita-Kontemplative. Ja, das macht er. Ja, das macht Sokrates. Das macht Aristoteles und dann die ganze Philosophie. Sie beschreiben das als etwas sehr, sehr Gutes, als etwas Tolles. Man hat wirklich ein unglaubliches Gefühl, mit der Sonne konfrontiert zu werden und alles, die ganze Welt sozusagen, liegt einem zu Füßen. Wenn er nur sozusagen ja, diese Entschluss fasst. Nur was Heidegger initiiert an der Stelle, und das ist sein entscheidender Beitrag zur Philosophie, er meint, wenn ich mich persönlich entschlossen habe, nicht mehr persönlich zu sein, ist die Tatsache, dass ich mich persönlich dazu entschlossen habe, etwas, was die ganze Angelegenheit kompromittiert. Ja? Weil ein Rest an der Subjektivität bleibt bestehen und dieser Rest an der Subjektivität vergiftet alles andere. Ich kann so lange preisen, wie ich will, die Tatsache, dass ich alles sehe und betrachte und objektiv und mich zurückgenommen habe und so weiter und so fort. Die Tatsache, dass ich mich entschlossen habe, zu philosophieren und zu kontemplieren, wobei die anderen das nicht gemacht haben, stigmatisiert mich. Ja, und stigmatisiert alles, was ich tue, zu letztendlich privaten Beschäftigungen. Ja, als Folge eines privaten Entschlusses, eben das und nicht jenes zu tun. Also, sucht Heidegger nach, und dann wird er seine sowohl Verbindung zum Zahnarztsozialismus wie tiefe Differenz von der zahnarztsozialistischen Ideologie, die oft übersehen wird, deutlich. Er will zur Betrachtung gezwungen. Er will, dass jemand anderer, nicht er selbst, sich entschließt zu betrachten, sondern etwas zwingt ihn, das zu tun. Denn wenn ich das Gefühl habe, dass ich gezwungen bin zu philosophieren oder gezwungen bin, ein Künstler zu werden, dann kann ich sagen, dass das Sein selbst, ja, die Wahrheit selbst, die Welt selbst haben mich in die Lage gebracht, sozusagen sich mir zu zeigen. Und sozusagen Initiative liegt auf der Seite des Seins, nicht auf meiner Seite. Und wenn die Initiative liegt auf der Seite des Seins, dann ist das, was ich als Philosoph beobachte, in der Sprache, tatsächlich wahr. Weil diese Infizierung durch die eigene Unentscheidung fällt ja dann weg. Inwieweit das so ist, ja, inwieweit wir das tatsächlich dem zustimmen können, das ist eine andere Frage. Aber wir werden sozusagen in einer anderen Form die gleiche Figur bei dem Kunsthaussatz beobachten und vielleicht dann irgendwie eingehendes später diskutieren. Ich denke, der Punkt ist aber, dass Heidegger tatsächlich meint, dass wenn man sich dazu gezwungen fühlt, kontemplativ zu werden, dann führte dazu, dass diese objektive Betrachtung auch irgendwie wahr ist. Und so kann man sagen, diese Leute in der Hölle haben sie gelangweilt. Aber wahrscheinlich nicht im gleichen Ausmaß, sondern bei Philosophen wurde diese Langeweile unerträglich. Und so ist er aufgestanden und andere blieben sitzen, weil sie waren zu zerstreut. Ja? Und Plato eigentlich beschreibt diese Szene, dass sie mit Interesse verfolgt haben, diese Schattenspiel auf der Wand. Ja? Der Philosoph aber war derjenige, der plötzlich eine tiefe Langeweile gespürt hat. Er hat das Gefühl, er kann diese Langeweile nicht mehr ertragen. Dann ist er aufgestanden. Er ist aufgestanden, nicht weil er zur Sonne wollte. Er ist aufgestanden, weil er langweilt hat und wollte nicht mehr gelangweilt werden. So. Diese Figur wird dann oft wiederholt in einer spezifischen Weise bei Sartre, wo aus Langeweile Ecken wird. Er schreibt diesen Roman am Beginn seiner Karriere, Ecken, wo er sozusagen das Gefühl hat, dass bei ihm ein gewisser Gespür, dass es eklig ist, beginnt es auszubreiten und im Grunde alles ist irgendwie eklig. Ja? Aber die Menschen reagieren nicht sehr nervös auf diese Ekel, sondern ertragen diese Ekel. Er kann es aber nicht ertragen. Ja? Und da er nicht ertragen kann, er wird praktisch zu Philosophen. Er wird zu Philosophen dadurch, dass er das eigentlich Universale nicht erfunden hat, ja? Sondern in einer Stimmung wurde er von dieser Einheit erfasst. Alles wurde gleich eklig. Und wenn alles gleich eklig ist, dann ist sozusagen, dann bietet sich das Ganze an, ja? Als eklige Ganze. Und genauso kann sagen Heidegger, alles ist so oder so, aber gleich langweilig. Das ist die These. Ja. Das heißt, die Menschen sind nicht so wie Tiere. Die Tiere nicht so wie Pflanzen. Die Pflanzen nicht so wie Steine. Aber sie sind alle gleichermaßen langweilig. Und wenn, wenn der Philosoph mit ihnen konfrontiert, spürt er diese tiefe Langeweile, die sozusagen durch die ganze Welt verstreut ist. Und das bedeutet, dass dieses Gefühl der Langeweile auf der einen Seite den Philosophen dazu treibt und zwingt, sich mit der Welt im Ganzen auseinanderzusetzen, auf der anderen Seite auch ihm dieses Ganze öffnet. Ja? Ihm dieses Ganze öffnet. Weil solange ich gut unterhalten bin, solange ich zerstreut bin, solange ich von den Dingen vereinnahmt bin, ja, dass sie mich faszinieren. Ich kann das Ganze nicht spüren. Ich kann das Ganze nur dann spüren, wenn ich eine einheitliche Stimmung verspüre in mir, die alle Unterschiede einebnet. Ja? Es sind sozusagen schöne und unschöne Gegenstände. Es gibt interessante und uninteressante Leute. Es gibt das und das. Aber alles ist gleich langweilig. Warum ist alles gleich langweilig? Und dann kommt die Frage der Zahl. Sicherlich, weil das alles ist vergänglich. Und das ist sozusagen der Punkt, an dem Heidegger ständig behauptet, er ist ein Atheist. Er ist ein Atheist. Er ist ein Atheist, weil wenn es Gott gäbe, gäbe etwas Unvergängliches. Und dieses Unvergängliche wäre dann nicht langweilig. Aber Heidegger behauptet, sein Denken ist das Denken mit dem Ende, mit dem Tod Gottes. Ja? Das heißt, alles ist in der Zeit. Und alles, was in der Zeit ist, ist infiziert von der Möglichkeit und sogar Notwendigkeit seines Verschwindens. Und diese Möglichkeit und Notwendigkeit des Verschwindens macht Dinge langweilig. In diesem Sinne hat es interessante Variante eines romantischen Denkens. Ja. Weil die Romantiker, seit Novalis und so weiter, würde sagen, gerade wenn etwas ewig ist, ja, ist es langweilig, ja, dass es immer da ist. Und dass es vergänglich ist, ist nicht langweilig, weil wir sozusagen uns kümmern, ja, um das Endliche. Ja. Wir sind sozusagen in Sorge um das Endliche. Wir spüren, dass es auch weg sein kann. Ja. Und das sozusagen macht unsere Gefühle, verschärft die Gefühle, verschärft die Verbindung zwischen uns einzelnen Dingen. Das kann man so sehen. Und das ist eine weit verbreitete Analyse, die wahrscheinlich, glaube ich, gerade gestimmt. Aber interessanterweise, Heidegger wendet das alles ein bisschen in eine andere Richtung. Psychologisch ist es für mich, also psychologisch spielt hier eine gewisse Rolle. Psychologisch ist für ihn alles, was nicht hält, alles, was nicht ewig ist, alles, was durch die Möglichkeit des Verschwindens gekennzeichnet ist, alles das ist unbefriedigend. Das macht ihn fremd. Ja? Also zu sagen, wir müssen von Anfang an damit rechnen, dass irgendwas es nicht mehr sein wird, vergeht. Und dieses Wissen vergiftet alles. Ja? Also bei ihm ist es ja, man kann es so und so wenden, ja? Das Gefühl der extremen Vergänglichkeit, Vergänglichkeit aller Dinge. Bei den meisten Autoren, wie gesagt, viel zu hysterischen Sorge. Ja? Aber er schreibt auch in seiner Zeit, dass er die Sorge verabschiedet. Ja? Ja, dass es die Sorge ist, wie die meisten Menschen leben. Ja? Die meisten Menschen leben in der Sorge. Ja? Aber für ihn ist die Sorge langweilig. Ja? Irgendwie will er nicht Sorge. Ja? Und diese sozusagen Zusammenhang zwischen philosophischer Entschlossenheit, Vergänglichkeit aller Dinge und der Frage nach der Grundhaltung in Bezug auf alle Dinge insgesamt angesichts ihrer Vergänglichkeit. Das sind alle zutiefst verbundene Figuren von Heidegger. Es handelt sich um eine gewisse tatsächlich Grunddisposition der Welt gegenüber und sich selbst gegenüber, die relativ eigenartig, gleichzeitig faszinierend und überzeugend ist, aber schwer nachzuahmen. Ja. Sogar Sartre, oder wahrscheinlich das besser verstanden hat als jemand anders, und der Ritter, ich glaube, Sartre und der Ritter haben wirklich als zwei Autoren richtig verstanden. Also tiefer sozusagen Grundlagen des ganzen Denkens. Die sind aber selbst anders. Beide haben sich nie geangeweigt. Ja, das spürt man. Die waren sehr engagiert letztendlich. Ja? Sie konnten sich täuschen. Ja, sie, ja? Und der Gedanke war genauso. Also diese Franzosen, die sind, ja, das sind dann entflammt und dann kommt er wieder zur Abkühlung und das und jenes und alles ist in Bewegung. Heidegger war nie so. Er saß sozusagen in seiner Hütte. Ja? Er schlenderte durch die Wände, er beschreibt das in Holzwegen. Und er denkt, wie langweilig, oh je. Ja, und zwar jeden Tag. Ja. Und er unterlas 80 Jahre lang. Ja. Dazu muss man fähig sein. Ja. Das ist auch, sagen, so werden große Denker produziert. Okay, jetzt machen wir ein kurzes Gespräch über Langeweile, dann eine Pause und dann machen wir.